bin sehr nervös, jetzt so alleine hier in die Welt zu sprechen. Und du hörst zu. Also nochmal.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was für ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Wir verkehren wieder. Marco und ich als Gespann, als logisches Logos-Gespann in unserer Einzigartigkeit, Fragezeichen. Marco, sind wir einzigartig? Möchtest du mit mir darüber sprechen?
Hallo zusammen, hallo Melvin. Ja, ich würde sehr gerne mit dir darüber sprechen, ob wir einzigartig sind. Ich glaube, da kann man mehrere Perspektiven drauf werfen und ich würde mal mit einer biologischen anfangen und von unserer DNA her glaube ich, dass wir doch einzigartig sind. Unsere DNA-Sequenz, ich meine, wir teilen uns die halt mit ganz vielen anderen Menschen auch in dem Grundaufbau, aber der Bauplan, den ich in mir trage, den du in dir trägst, den alle anderen Menschen in sich tragen und auch alle anderen Wesen, der ist doch recht einzigartig und bestimmt ja dann den Phänotypen, den wir ausbilden, das Erscheinungsbild, mit dem wir in die Welt treten. Also aus der Perspektive sind wir auf jeden Fall einzigartig. Ich glaube zwar nicht, dass das ins Zentrum deiner Frage trifft, aber ich würde mal vorsichtig von dieser Perspektive her sagen, ja, jeder ist einzigartig. Die Frage ist, wie drückt sich die Einzigartigkeit vielleicht in einem ja geistig-spirituellen, durchaus auch körperlichen Rahmen aus? Und ja, wie erleben wir das in unserer Umwelt?
Ja.
Das sind Fragen, die mit Sicherheit brennen. Erlebst du dich denn als einzigartiges Wesen? Und wodurch wird sich diese Einzigartigkeit für dich definieren?
Ja, ich bin jetzt natürlich nicht so ein hartgesottener Biologist wie du, sondern versuche doch auch eher metaphysisch auf diese ganze Sache zu schauen. Jedenfalls bin ich in dem Sinne einzigartig, als ich einen vollkommen individuellen Tanz durch mein Leben vollziehe. Und das macht wahrscheinlich jeder. Das heißt, ich gehe an Orte zu anderen Zeitpunkten als andere, kann ich das so sagen, und tue zu anderen Zeitpunkten Dinge, aber auch andere Dinge als andere und dies und das. Also ich bin nicht in dem Sinne einer von vielen, der zur selben Musik dieselben Schritte, um in dem Bild zu bleiben, ausführt, also derselben Choreografie frönt, sondern ich gehe da meinen ganz eigenen Weg, ich vollziehe meine vollkommen eigenen Kapriolen. Das ist jetzt sinnbildlich gesprochen, und wenn ich das ein bisschen ausdeute, dann meint das, dass die gesellschaftlichen Angebote, die stattfinden und uns bereitet werden, um ein angepasstes, formähnliches oder gleiches Leben zu führen, habe ich wenig bis gar nicht frequentiert. Und bin da auch schon bei meinem Empfinden von Einzigartigkeit. Also natürlich kann ich jetzt auf Papier oder unter dem Mikroskop oder wie auch immer Strukturen beschreiben und erkennen, die deklarieren, ich sei oder du seist einzigartig. Aber für mich jetzt als fühlendes Wesen, das aus diesem Wort ja auch eine Empfindung macht, ist Einzigartigkeit etwas Herausstechendes, etwas sich Abhebendes von der sogenannten Masse? Und da würde ich auch im Sinne vieler meiner Mitmenschen, die mich kennen, sprechen, dass ich mich doch durchaus abhebe und demnach auf meine Weise einzigartig bin. Wer heißt denn schon Melvin außer mir?
Das ist eine gute Frage. Ich kenne keinen anderen Melvin. Das,
es gibt keinen anderen.
außer mir gibt es nichts. Ja, ich finde das Bild, was du aufmachst, sehr interessant und auch sehr intuitiv einleuchtend, weil es gibt ja auch das Bild, lauf erstmal einen Tag in meinen Schuhen und dann kannst du dir ein Urteil bilden. Ja. Also diese Wegmetapher, die finde ich sehr gut, weil es ist ja tatsächlich so, wir blicken uns um und wir gehen den Weg erstmal alleine. Es gibt auch Wege, die man gemeinsam betritt, aber es ist ja immer noch eine Barriere zwischen mir und den anderen. Also ich bin erstmal für mich genommen das Wesen, wovon ich sagen kann, dass ich existiere. Also jetzt ganz im kartesianischen Sinne, ich denke, so bin ich. Darüber kann man sich sicher sein, wenn man einen Gedanken hegt, dann ist da irgendetwas, was diesen Gedanken auch denkt. In dem Sinne sind wir einzigartig. Ne? Man kann halt aus der Perspektive, aus dieser Erkenntnistheoretischen heraus natürlich auch fragen, gibt es überhaupt das Du? Gibt es andere Wesen, ne, hier in dem Tank etc. pp., böser Geist, der uns die ganze Umwelt halt als Illusion parat hält, Matrix als Film. Und aus dem Grund würde ich schon sagen, dass es ein starkes Argument dafür gibt, dass wir einzigartig sind, in dem Sinne, dass wir uns gewiss sein können, dass wir sind und in dem Sinne einzigartig sind. Also von der Perspektive aus würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Die Frage ist natürlich, die sich mir direkt aufgetan hat in deinen Schilderungen, das klingt sehr einsam, das klingt sehr allein, aber es gibt ja auch Momente, in denen man sich nicht einsam fühlt, in denen man so etwas wie ein Gruppenerlebnis hat. Und Gruppenerlebnisse, würde ich sagen, setzen voraus, dass man zumindest von der Struktur her empfänglich ist für Erfahrungen, die jeder auf seine Weise aber ähnlich wertschätzt. Deswegen ist halt die Frage, ne, welchen Punkt dieser Momente ist der entscheidende? Ist das überhaupt eine Frage, die wichtig ist? Oder ist es ein Auf und Ab, wie wir auch schon öfter festgestellt haben? Ist es so ein Spiel aus einzigartig sein, aber dann auch wieder sich aufgehoben fühlen in Gruppenerfahrungen? Ich glaube, immer einzigartig zu sein würde sehr, sehr einsam machen, weil es auch bedeutet, dass andere einen vielleicht auch gar nicht verstehen können, weil man so einzigartig ist.
Also was ich ja super spannend finde, ist dieses ganze Feld des Solipsismus, also der Idee, dass wirklich nur ich existiere und dass alle anderen Ichs Inhalte meines Bewusstseins darstellen. Du bist irgendeine Art Projektion und auch alle anderen. Ich meine, wer sagt mir, dass das nicht so ist? Wer sagt dir, dass ich real existiere, außer ich? Also außer dass du. Ganz, ganz faszinierend, da bin ich schon diverse Male in meinem Leben eingestiegen und auch so ein wenig Zuflucht nehmend. Ja, also wenn das hier, wenn die ganzen Du's und anderen Ichs doch irgendwie zu viel wurden, dann bin ich in so eine Perspektive geflüchtet. Und ja, das ist einsam und sehr verneinend, ja, von dem Konzept, dass ich ja eigentlich lebe. Dass ich ja auch leben möchte. Also der Gedanke, ich bin das Einzige, also einzigartig in dem Sinne, dass es auch nur mich gibt und sonst nichts, der ist ja super traurig, vollkommen, ja, das stimmt. Ja, also die Frage ist, ob es ausreicht, mit einem Bewusstsein zur Welt zu kommen, das individuell gefüllt wird, als eine Art Gefäß im Laufe des Lebens, um einzigartig genannt werden zu können, wie eine Art Kür, wie eine Art Auszeichnung, oder ob sich tatsächlich dieser Stempel verdient werden muss. Weil einzigartig ist schon für mich wie schon gesagt, ein sehr prominentes zum Ritterschlagen. Und ich habe heute in einem kurzen Gespräch mit meiner Mutter eben die Aussage aufgeschnappt, dass es nicht mehr gelte, alle Menschen seien einzigartig und fantastisch, weil wir eine Verrückung erleben des Miteinanders vom Analogen ins Virtuelle und bauen da ja schon eine neue Identität auf. Ist das auch eine bewusstseinsmäßige, einzigartige Identität? Und wir haben natürlich überall Verhaltensvorlagen oder auch Optikvorlagen, denen wir entsprechen wollen, weil wir sehen, das kommt also gut an, das wird medial immer wieder reproduziert und frequentiert und gewertschätzt etc. Also strebe ich dem quasi nach und verliere mich ja auch in diesen Vorlagen.
Ja.
Und, ja.
Wolltest du noch was sagen?
Ja, also und ich finde, ich kann nicht einzigartig sein, wenn ich nicht mich selber lebe. Wenn ich versuche, jemand anderem zu entsprechen, ein Faksimile zu werden oder ein Abziehbild einer Person. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie so ja, auf unsere Gesellschaft schaue, mit Instagram und dergleichen, ich kann die Leute nicht mehr richtig differenzieren. Die Mädels, die sich alle schräg vor dem Spiegel posierend hinstellen und ablichten mit irgendeinem billigen Filter und immer den gleichen Phrasen und Smileys und am besten noch irgendwie so ein T-Zettel-Spruch. Und irgendwie heißen die alle Sandy und Mandy und Candy und Deborah und weiß ich nicht. Aber wo ist denn da noch die Individualität, die sie ja letztlich zur Einzigartigkeit erhebt?
Ja, viele sehr spannende Fragen. Und ich glaube, gerade dieser Diskurs Individuum, Gesellschaft, den du da aufgemacht hast, das ist einer der interessantesten. Also die ganze Solipsismus-Debatte ist mit Sicherheit auch eine spannende und auch ein Thema für sich. Da können wir gerne nochmal anderweitig eingehen. Aber es ist halt schwierig, da jetzt einen Punkt zu finden, an dem wir beide sagen können, okay, das ist jetzt für mich ersichtlich oder nachweisbar, weil es halt in den Bereich der Metaphysik geht. So, nach Kant können wir darüber nicht sprechen. So. Ob man das teilt oder nicht, ich lasse das erstmal im Raum stehen. Na, wie soll ich denn den Nachweis bringen, dass du nicht existierst und umgekehrt? So, und deshalb ist auf jeden Fall das, was vielleicht auch unsere Zuhörer, ihr da draußen vielleicht ein bisschen besser packen könnt, ist halt die Frage von Individuum und Gesellschaft. Und ich erlebe das auch so wie du. Und ich habe letztens eine Kurzdokumentation gesehen, die das sehr gut illustriert, was du gerade aufgeführt hast mit den Social-Media-Kanälen und den geteilten Identitäten, muss man ganz klar sagen. Also es gibt, und das hat diese Kurzdruck, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich sie, also ich habe sie im Internet über YouTube gesehen, aber ich weiß gar nicht, wer diese gemacht hat. Mir fällt es nicht mehr ein. Jedenfalls ging es darum, dass Reise-YouTuber oder Reise-Influencer, also eher Influencer bei Instagram, bestimmte Settings, bestimmte Posen setzen, die für sich genommen teilweise wirklich sehr schön aussehen, also sehr ästhetisch sind, weil sie in Landschaften geschehen, die teilweise wirklich atemberaubend sind. Und da gab es dann ein Bild von einer Dame am Königssee, das müsste in Bayern sein, auf dem sie erhöht im Berg in so einem natürlichen Pool, der in so Wasserfällen schon mal zu finden ist, wenn der Stein ausgewaschen wird und eine Mulde bildet und da Wasser hereinläuft. Also so ein natürlicher Pool, in dem sie dann im Bikini sich Bauch mit dem Bauch nach unten reingelegt hat und auf den Königssee von oben blickt und das Foto wurde halt oberhalb von ihr geschossen, sodass man sie in einer lang aufgeführten Pose schön mit dem Popo nach oben sieht, wie sie auf den Königssee blickt. Ein wirklich super schönes Motiv von der Natur her. Und
ach so.
Ja, von der Natur, also die Berge, die waren echt schön anzusehen. Nein, Es war wirklich ein schönes Motiv. Und das hat einen so großen Hype ausgelöst, dass du eigentlich darfst du, ist diese Stelle ein bisschen tricky zu erlangen. Aber diejenigen, die dann da, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Naturschutzgebiet. Ich nenne sie jetzt mal mangels besseren Begriffs Ranger, so richtig, richtig Nationalpark-mäßig. Mhm. Die sich darüber echauffieren, dass erstens die Natur kaputt gemacht wird, Müll liegen gelassen wird, aber dass mittlerweile da Schlangen stehen. Und da sagte dann so ein Bayer in seinem bayerischen Dialekt, dass der Bub wartet, bis die Frau dann im Pool liegt, das Foto macht und währenddessen warten ganz viele andere junge Frauen, ja, frierend darauf, dass sie ihre eine Minute Fame haben können, um genau dasselbe Motiv bei sich in Instagram hochladen zu können. Hm. Und ich glaube, das ist nur ein Beispiel. Tragischer Fun Fact, ich weiß nicht, auf welches Jahr das bezogen war, in irgendeinem Jahr sind über 200 Menschen bei Selfies gestorben.
Ja.
Wahnsinn. und das ist ja, dass ich eifer dann Leuten nach, um diesen Schein zu wahren. Und du hast auch erzählt, dass wir da natürlich unsere Persönlichkeit auf eine bestimmte Art und Weise darstellen. Und ja, inwiefern ist es gesund, jemand anders sein zu wollen? Oder wollen wir uns selbst dahin entwickeln, dass wir so sind? Sind es dann die Likes? Ist es die Beliebtheit, ja, die uns dazu animiert? Hm. Ich finde es... mir fehlen da die Worte für, weil in diesem Sinne, wenn man das so hört, wird dieser Erlebnisraum, der da ist, der ohne Zweifel da ist, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich da in dem Pool säße, dass es wirklich ein traumhafter Anblick ist, der auch wirklich etwas Erhöhendes haben kann, mhm, und dass es ein schönes Erlebnis sein kann, aber es geht ja nicht um das Erlebnis, nee, es geht um das Foto.
Ja.
Es geht darum, so zu sein wie jemand anders, der Erfolg hat.
Ja.
So, und ja, Social Media bringt einen dazu. Und ganz allgemein auch unser Wirtschaftssystem ist ja daran gelegen, dass so viele Menschen wie möglich dasselbe Interesse teilen, um Umsatz zu machen, um das Produkt zu bewerben und zu verkaufen. Das hatten wir ja auch schon mal. Da wird ein Lebensstil verkörpert, der halt angepriesen wird, der halt überhöht wird, und das sind auch diese Social-Media-Posts. Das ist ja mit Filter und so weiter, das ist ja nicht das pure Leben. Also wenn man hört, dass die Leute sich dahin abfrieren, um 30 Sekunden in dem Pool zu liegen, dann ist das ja in den Kontext gebettet. Dieses Foto ist ja nicht schön. Das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, das ist nachahmenswert.
Nee.
Also es ist das Produkt, was man möchte. Es ist dieses Foto.
Ja, aber es geht auch da, denke ich, den Influencern darum, in ihrem Influencing einzigartige Orte und damit auch einzigartiges Sein zu verkörpern. Also je spektakulärer, desto herausstechender, desto einzigartiger. Also irgendwie scheint das ja auch durchaus eine Art Grundbestreben zu sein. Aber ich finde, der Begriff Influencing oder Influencer verhöhnt ja schon den Weg der Einzigartigkeit. Da geht es ja schon um Verwischung, Rattenfängerei und derlei. Und wenn ich dann höre, dass Leute beim Selfie ums Leben kommen, tatsächlich habe ich einen Arbeitskollegen, der mir das erzählt hat, mehrfach mit jemandem wandern war, der also irgendwann auf irgendeinem Höhensteig in der Alpenregion ein Selfie machen wollte, dann das Handy also hinstellte, dann einen Timer einstellte, ein paar Schritte zurückging und abstürzte. Das Handy wurde also gefunden und später auch der Körper des Verstorbenen. Also, was ist los, ja? Wir reden ja wirklich von einer beispiellosen Geltungssucht. Das ist ja erznarzisstisch, was diese Leute machen, die ihr Leben riskieren, die ihren Körper schänden, um sich ablichten zu lassen und irgendwo dann spektakulär wahrgenommen zu werden. Was mich übrigens auch schon wieder auf das zeitlose Werk von Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels, bringt, ja, wo auch durchleuchtet wird, warum unsere Gesellschaften so intensiv fortexistieren und uns kaputt machen, aber derlei wachsen. Also es ist ja kontraproduktiv, was wir hier machen. Kein Mensch, der fühlt, der sich selber kennt, wird mir sagen können, dass diese Gesellschaft, diese kapitalistische, materialistische Industriegesellschaft menschendienlich oder naturdienlich oder dergleichen ist. Dass wir hier Freude erleben, das ist alles nur blanker Bullshit. Sondern herrschen Dynamiken, ja, die sozusagen die Gesellschaft katalytisch antreiben. Also die Gesellschaft treibt sich selber an durch diese Dynamiken, möchte ich sagen. Und diese Dynamiken beruhen auf das, was wir Spektakel nennen. Es muss spektakulär sein. Es muss immer irgendwie aufreiben. Es muss das Gewöhnliche ersetzen, überlagern, verkehren, umdrehen, wie auch immer. Ja, und damit den Dingen ihre Authentizität rauben und damit auch die Einzigartigkeit. Und da sind ja gerade solche Influencer komplett von infiziert. Das ist ja, die spielen ja diesen Mummenschanz tagtäglich mit Herz und Seele mit und haben damit auch noch Erfolg, was ja zeigt, dass dieses Feuerwerk des Spektakulären ja die ganze Zeit weitergeht.
Ja, das ist ja genau das Tragische daran. Also das Streben nach Einzigartigkeit, zumindest jetzt im sozialen Raum, das heißt auf einer sehr, sehr begrenzten, engen Oberfläche. Das ist ja ein Foto, ist ja eine Momentaufnahme. Und die zeigt uns ja nicht, was drumherum ist.
Ja.
Aber in diesem Streben nach Einzigartigkeit streben ja noch ganz viele andere Leute nach Einzigartigkeit. Und dadurch, dass viele Leute dann nach demselben streben, sind sie ja nicht mehr einzigartig. Also ich bin vielleicht dann der Erste, der dieses Foto in diesem Naturpool gemacht hat. Aber macht mich das dann einzigartig, wenn 3 Monate später 8.500 weitere Fotos dieser Art entstehen? Ne, dann kann ich sagen, ich bin der Erste, aber bin ich dann einzigartig?
Dann nicht mehr.
Also ich finde,
da musst du ja weiterziehen. Du musst ja dann den nächsten Spot suchen.
Genau, richtig. Und das geht immer so weiter. Also es werden Punkte gesetzt, so Highlights gesetzt, die sind im nächsten Moment wettgemacht. Man sieht das ja auch in anderen Dingen wie Sport, und das möchte ich halt nur strukturähnlich benennen. Ich will es auch irgendwie nicht qualitativ auf eine Stufe stellen, aber wie oft, also ich verfolge sehr viel NBA und NFL vor allem, und wie oft man hört, dass Spieler XY einen Rekord aufgestellt hat. Da werden Statistiken aufgefahren, die hanebüchen sind. Der und der Basketballspieler hat nie hat jemand in 25 Minuten so viele Punkte, Assists und Rebounds gesammelt oder sowas. Mhm. Also da werden Ausschnitte aus der Realität gemacht, um eine Schlagzeile zu generieren. Und da würde ich sagen, okay, es ist in dem Sinne vielleicht nicht der Spieler, der das so betont. Mhm. Viele Spieler berichten einfach davon, dass sie spielen wollen. Und dass das Eigentliche ist. Und natürlich verdient man dann einen schmalen Dollar noch mit dabei. Zumindest einige davon. Aber ich glaube, den Spielern geht es dann in erster Linie um das Spiel. Und um das Spiel besser zu machen, vielleicht der Beste in dem Spiel zu werden. Mhm. Das hat ja was von Selbstkultivierung. Und auch wenn viele andere danach streben, so kann ich noch immer meinen eigenen Weg dahin finden. Das ist ja auch immer das Interessante. Aber das ist ein Prozess, der lang andauernd ist. Und ich weiß, der ein Leben lang hält. Natürlich kann ich auch ein Leben lang nach dem besten Selfie suchen, aber ich finde, also für mich rein intuitiv ist da ein Unterschied. Aber man sieht es ja auch in den Medien, das ist eine Spektakelgesellschaft, wie du schon gesagt hast. Da wird random irgendwo ein Cut gesetzt und das ist jetzt die Schlagzeile, weil das ist jetzt herausragend. Und du kannst jede Woche, wenn du willst, kannst du sowas herausfinden. Nie hat ein Spieler 15 Spiele in Folge über 40 Punkte gemacht. Bla bla bla. So, das sind alles Catchphrases, die halt auch Klicks generieren. Das ist ja einfach so, wenn man sagt, so, das ist gerade das Krasseste. Klar. Und im Endeffekt, was steckt dahinter? So, da will ein Junge oder ein Mädchen will einfach nur einen Ball in den Korb werfen und hat daran Spaß und kann dann mit Geld verdienen. So. Aber das ist dann auch das, wo andere nachstreben, ja. Und dann ist es halt. Weiß ich nicht, also wenn zu viel von etwas Einzigartigem ist, dann hat man ja auch Überdruss, finde ich. Man sieht das ja auch beispielsweise an dieser Super League, die halt so, was weiß ich, 2 Tage bestanden hatte. So, man wollte immer mehr, der Fußball muss immer wachsen, immer größer werden. Und ich merke das auch in meinem Freundeskreis, man ist überdrüssig. Also irgendwann ist ja dieser Punkt erreicht, an dem die Leute sagen so, ja, nee, lasst mich in Ruhe mit dem Käse, weil ich jetzt verstehe, dass es nicht darum geht, ein Spiel zu spielen oder so. Wenn ich jetzt in der Kreisliga C spiele oder so, dann geht es darum, ein Spiel zu spielen, gemeinsam Spaß zu haben und einen guten Sonntag zu verleben. So, da geht es dann nur noch darum, immer mehr, immer höher, immer weiter. Und irgendwann ist dieses Streben nach mehr, nach krasser, nach einzigartiger, ist halt, also irgendwann ist das Individuum überfordert und will es nicht mehr.
Richtig. Mhm. Ja, das alles verkommt zu einer permanent stattfindenden Performance-Kultur. Und die Einzigartigkeit, die wir ja eingangs schon besprochen haben, wird tatsächlich auf das reduziert, was du eingangs genannt hast. Also die Einzigartigkeit drückt sich aus in Form eines DNA-Codes und von mir aus in Form auch eines individuell begangenen Lebenswerkes. Aber ansonsten ist da eigentlich nur noch ein Plattenspieler, der die Musik nachleiert, die ja vorgegeben wird. Und das Ganze wird dann zu einem Simulacrum, also eine Kopie, die aber wesentlich blasser und farbloser ist als das Original, weil irgendwo gibt es immer ein Original und dem möchte man ja sich anpassen und den Trend und so weiter mitnehmen. Es gibt die Trendsetter und es gibt die Mitläufer und die Bystander, aber wie sozusagen ist jetzt, Als Abschlussfrage, ist es möglich für mich als Individuum wieder zurückzufinden in eine authentische Einzigartigkeit? Also wie kann ich am Lebensende auch behaupten, ich habe mein Leben wirklich aus mir selbst heraus gelebt, ohne ständig dem Versuch erlegen gewesen zu sein, das zu tun, was alle machen. Also 2 Milliarden Fliegen essen Scheiße, muss schmecken, also mache ich mit. Ja, oder ich lache bei Al Bundy mit, weil ja auch irgendwelche Leute da mitlachen. Oder bei How I Met Your Mother oder wie die ganze Scheiße da heißt. Ja, wie kann ich am Lebensende feststellen, ich habe da eben nicht mitgemacht, ich bin mir treu geblieben. Und ich steche aus dem Ganzen genau deshalb heraus, weil ich ein ganzer Mensch geworden bin.
Ja, das ist letztendlich auch einer der Schlüsselfragen, um so etwas wie ein sinnerfülltes und glückseliges Leben zu führen. Also ich glaube, da gehört ganz viel dazu. Also erstens gehört ja eine ganze Portion Selbsterkenntnis dazu, um mich selbst einzigartig oder das, was in mir als einzigartiger Kern, wenn wir das jetzt mal so voraussetzen, angelegt ist, kultivieren zu können, muss ich ja erstmal wissen, was das ist. Ja. So, und es ist ja per se nichts Verwerfliches daran, sich von anderen inspirieren zu lassen, eine Sportart, eine Kunst oder sonst etwas auszuüben. Also wenn ich jetzt Michael Jordan in den 90er gesehen habe und gesagt habe, so, das ist das, was ich machen möchte, das ist vielleicht auch das, was ich kann. Ne? Dieses Wollen und Können hängt auch ganz stark zusammen. Ich kann noch so sehr wollen, wenn ich es nicht kann, dann wird mir das auf lange Sicht keine Freude bereiten, weil da die Erfolgserlebnisse fehlen. Ne? Ich kann diese Punkte, kann ich halt von außen auch finden und ich kann auch Einzigartigkeit sehen und die dazu nutzen, um diesen Kern in mir erweckt zu sehen. Aber dann muss ich halt diesen eigenen Weg gehen. Also ich muss das, was in mir ist, kultivieren. Und das ist halt auch wieder, ich würde auch diese Wellenbewegung wieder anführen, die ich vor einigen Folgen mal angebracht habe. Das ist halt ein Hin und Her aus in mich hereinhorchen und aus mich herausgehen. Ich muss wissen, was ich will, aber ich muss mich dann auch erproben. Ist das, was ich meine zu wollen, was ich in der Theorie in mir entdeckt habe, durch Meditation, Kontemplation, sonst was, durch Gespräche oder sonst was, ist es jetzt in der Realität oder Objektivität, im Handeln umgesetzt? Ist es auch das, was, also ist der Resonanzraum da, dass ich sage, okay, das ist jetzt etwas, was diese Welle in mir höher schlagen lässt.
Genau.
Es ist ein Trial and Error letztendlich, würde ich so sagen.
Ja.
Das ist ja auch das, was die Aufklärung gefordert hat. Ne? Wir als Individuum als von der Wortherkunft bedeutet ja unteilbar. Wir sind ein einzelnes Unteilbares. Kann man natürlich auch diskutieren, inwiefern das haltbar ist. Die Diskussion machen wir nicht auf. Aber es geht darum, sich selbst zu kultivieren. Der Bildungsbegriff, den ich heute ja auch nicht gegeben sehe, haben wir ja auch schon betont im Schulalltag, sich selbst bilden. Und dann wird man einzigartig. Und wenn man in seiner Einzigartigkeit nur 2% sich von anderen unterscheidet, dann sind das vielleicht die 2%, auf die man am Lebensende glücklich zurückschaut. Wir müssen uns auch gewahr werden, dass wir nicht in allem unique sein können. Wir können nicht in jeder Sache uns von allen unterscheiden. Wir sind Menschen, wir teilen ganz viele Dinge miteinander und das ist ja auch gut so. Und ich kann auch in einer gemeinsamen Erfahrung sehr viel Kraft und Glück und Liebe herausziehen.
Richtig.
Letztendlich ist es auch da ein Wechselspiel.
Wir dürfen einander ja auch ähnlich oder von mir aus auch ident sein, ja. Nur wenn das zu einem zwanghaften, zu etwas Neurotischem wird, dass ich unbedingt irgendwelchen Menschen entsprechen möchte, die ständig auf der Mattscheibe auftauchen, ja, die irgendwie 5 Millionen Follower haben und Milliarden von Likes und was weiß ich, ja, aber in sich selber auch überhaupt nicht ganz, nicht rund, ja, nicht ganz gerade sind, sondern auch irgendwo ihre sogenannte Seele verkauft haben für das. Also, und das ist eben mein Eindruck von der Generation, die momentan stattfindet und entsteht, die also ausschließlich Kontakt hat mit der Social Media Welt und mit Handys und so weiter, was wir ja zum Glück in unseren wichtigsten Jahren gar nicht hatten. Also wenn eine solche Prägung stattfindet, wo es wirklich darum geht, ich bekomme Reputation für das, was ich nach außen scheine, nicht was ich bin. Also das, was ich ins Internet von mir produziere, ja, in die ganzen Applikationen und dergleichen. Ja, das ist sozusagen das, wodurch mein Wert dann definiert wird. Dann kann nicht ich sein. Es ist unmöglich, da zu bleiben, wo ich eigentlich stehe, wo ich eigentlich bin. Und das ist aber das ganze Himmelreich, das ist das ganze fantastische Sein, ja, was mir bereitsteht, wenn ich mich einfach nur auf mich einlasse und das lebe, was ich wirklich bin. Und der Rest ist Hölle. Das werden die Leute immer wieder erfahren müssen. Die werden ihr Leben lang leiden und irgendwann werden sie ganz einsam und verkrüppelt, seelenverkrüppelt, dahin sterben. Und sich denken, was war denn das? Das war jetzt mein Leben? Ich hab doch immer noch nicht die 500.000 Likes erreicht oder plane, also jetzt plakativ gesprochen.
Ja. Ja, man muss halt aufpassen, dass der Trieb, einzigartig zu sein, einen nicht vereinsamen und auch irgendwo verkrüppeln lässt auf seine soziale Art und Weise. Man darf aber auch nicht in der Orientierung an anderen sich selbst verlieren. Also das ist, ne, das eine kann das andere eben extrem ersticken und umgekehrt. Also ja. Ne, wir können Transzendenz erfahren, indem wir uns selbst immer wieder über unsere Grenzen hinaustreiben und immer wieder mehr zu dem werden, der wir sein wollen oder dessen Veranlagung wir ausarbeiten. Wir können uns aber genauso gut in einem Gruppenerlebnis, in einem gemeinsamen Erlebnis transzendieren. Und ich denke, solange wir da immer noch in den jeweiligen Momenten zu uns selbst stehen können, ist es ein gelungener Tag. Und das sind auch nicht alle Tage, da müssen wir uns auch von verabschieden. Wir haben auch Zwänge, die halt genau konträr gegen das sind, was wir vielleicht sein wollen. Ne, es ist halt die Frage, welchen Zwang nimmst du an als vielleicht notwendig und welchen gehst du aus dem Weg oder widersprichst du? Ne, das ist ja auch ganz wichtig. Wir können auch alle sagen, ja, wir sind ja alle irgendwie gezwungen, ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen, was ja per se auch ein großer Zeitfresser und damit eine potenzielle Gefahr dafür ist, uns halt im Weg zu stehen und unserer Selbstausformung. Ne? Das ist letztendlich, ist es ein ganz schmaler Grat und da fällt man auch mal runter, aber man kann auch wieder hinaufklettern, denke ich.
Ja, es geht nicht nur um das Hinaufklettern, sondern ja, schon fast um die Wiederauferstehung. Ja, Marco, das war jetzt schon wieder sehr viel in kurzer Zeit. In mir scheppert's ganz schön. Und ich würde es einfach so als eine einzige feste Punchline stehen lassen. Und den Hörerinnen und Hörenden die Möglichkeit geben, dass, ja, in ihnen nochmal nachklingen zu lassen, dass sie sich auch die Frage stellen können. Also wie einzigartig bin ich eigentlich? Oder ist das Quatsch, was Marco und Melvin da von sich geben? Ist das wieder so ein bisschen Schwurbelei? I don't know, aber hat mir Spaß gemacht. Ich bedanke mich und Amen.
Macht's gut.